Listen.
Was mir da halt noch so einfällt, man sollte sich vorher halt wirklich darüber bewusst sein oder sich bewusst machen, ob es schon für einen von Nöten ist oder sinnig ist mit Top- und Back-Off-Sets. Top- und Down-Sets ist immer so mein Sprachwort. Top- und Down-Sets.
Das wollte ich jetzt nicht ansprechen, dann hätten wir noch viel länger geredet.
Also, so viel Zeit muss sein. Aus meiner Sicht musst du halt schon relativ fortgeschritten sein oder einen gewissen Grad an Fortgeschrittenheit haben, damit das für dich überhaupt sinnig ist, nicht rein mit Straight Sets zu arbeiten.
Ja, okay.
Wir sind on air. Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training, die Naturopathie-Serie. 10. Episode oder 9. Episode?
Ich glaube 9. Episode.
9. Ah, verdammt, ich hätte jetzt, es wäre ein Jubiläum gewesen. Ja, dann hätte man jetzt auch überlegen können, warum alles schiefgegangen ist. Denn mit der Nils, wer ihn jetzt nicht sieht, aber man sieht es ja auch nicht an, Nils ist ganz verschwitzt und gestresst, weil er etwas zu spät zum Recording angetreten ist, der junge Mann. Nils, was ist los bei dir?
Ich war im Training.
Das ist auch die einzige Ausrede, die zählt.
Ja, eigentlich schon, oder? Die geht durch, oder?
Also auf diesem Sendeformat ist das die einzige Ausrede, die zählt.
Wir hatten 18 Uhr ausgemacht. Und ja, ich dachte, es ist 19 Uhr. Und als du mir gerade geschrieben hast, da lag ich gerade ganz entspannt auf der Couch. Und dann hast du geschrieben, wo ich bleibe.
Wo ist der Dude? Ja. Habe ich geschrieben, ja. Wo ist er denn? So. Aber ich wusste auch, dass du irgendwo auf der Couch liegst, weil ich bin ja dann in, wie nennt man das? Sherlock Holmes. Dann habe ich dir über WhatsApp
bei
geschrieben.
Instagram.
Kam halt nichts. Dann habe ich bei Instagram geguckt, da war halt dieser grüne Button halt. Ne? Das heißt, der ist online so. Und dann dachte ich so, ja, der wird schon gleich kommen.
Ich wollte gerade tatsächlich was posten. Ach. Und dann hast du geschrieben.
Okay. Ja. Etwas chaotischer Start. Deswegen wird die Episode wahrscheinlich heute einen Ticken kürzer. Aber das soll ja dem Spaß hier keinen Abbruch tun. Ja, und dem Wissensaustausch. Wollen wir trotzdem kurz die 2 Wochen Revue passieren lassen? Haben wir diesmal 2 Wochen Break gehabt? Ja, ne? Ich glaube, ja.
Mhm. Ja. Hat sich nur länger angefühlt, weil wir letztes Mal weil wir letztes Mal so direkt wieder aufgenommen haben.
Stimmt, da haben wir 2 Episoden hintereinander aufgenommen.
Oh, und vielleicht, wenn ich Eigenwerbung machen darf, ich war noch bei einem anderen Podcast,
ja,
wer sich für Exercise Selection im Bodybuilding interessiert, da gerne reinhören. Arne, hast du da reingehört?
Nein, ich muss gestehen, noch nicht. Was aber daran liegt, ich habe es gesucht, du hast mich ja auch auf der Story verlinkt und ich habe es verschlafen, ich hätte es auch gerne gerepostet, aber dann war die Story halt schon weg nach 24 Stunden, weil der Podcast auch nur auf Anchor, glaube ich.
Naja, der ist auch, der auf ist,
Spotify
ist er auch, sogar auf Spotify.
Ja, ja, ja. Ich bin so ein iTunes oder Podcast, Apple Podcast Hörer, aber ich werde den mir auf jeden Fall noch zu Gemüte führen. Kommt noch. Also ich werde das mal in die Beschreibung hauen, damit alle den Podcast supporten. Auch Glückwunsch, ne? Dein erster externer
Podcast. Das erste Mal bei einem vernünftigen Podcast,
ja,
oder?
Ja, siehst du? Und langsam machst du Fortschritte. Vernünftige Podcasts. Aber jetzt musst du dich auch ein bisschen am Riemen reißen, so mit den Terminen, damit du natürlich auch, das hätten wir jetzt einfach nicht sagen dürfen. Jetzt haben die ganzen anderen Leute, die dich vielleicht einladen wollen, Angst.
Den Seitenhieb, den konntest du dir jetzt nicht verkneifen,
nein,
oder?
Auf keinen Fall.
Okay.
Nein. Nils, mach mal ein kurzes Roundup, was war los die letzten 2 Wochen?
Einerseits habe ich den ersten Mesozyklus beendet nach Corona. Der war ganz anders, als ich dachte, weil ich ja das Gym gewechselt habe, aber er war nicht schlecht. Der ist auch so verlaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das heißt, die Bewegungskompetenzen in den jeweiligen Übungen sind wiedergekommen, die Kraft teilweise auch. Dann konnte ich dann in den letzten 2 Wochen von dem Mesozyklus in dem neuen Gym die Geräte mal austesten, was auch ein sehr gutes Timing war. Das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt. Ja, und dann habe ich etwas gemacht, was ich normalerweise nicht tue. Ich habe den Deload etwas anders gestaltet. Normalerweise mache ich 4 Wochen Akkumulation und 1 Woche Deload. Das wäre in dem Fall aber eher kontraproduktiv gewesen, weil ich in der 4. Woche, gegen Anfang der Woche, einfach noch nicht so fatigued war. Der einzige Muskel, der fatigued war, waren die Hamstrings. Das lag eventuell auch daran, dass ich die relativen Intensitäten nicht eingehalten habe. Munkelt man.
Man munkelt.
Und es wäre halt ein Fehler gewesen, dann eine komplette Woche einen Deload zu machen, weil was hätte ich ändern sollen? Hätte ich mit dem Volumen runtergehen sollen? Dann hätte ich 1 Satz pro Muskelgruppe gemacht. Die absoluten Intensitäten wollte ich auch nicht reduzieren, weil ich ja gerade wieder dabei bin, meine Kraftkomponente aufzubauen. Deswegen habe ich einfach 4 Tage off gemacht und habe dann den nächsten Mesozyklus wieder angefangen. Das war rückblickend auch eine sehr gute Entscheidung, weil jetzt bin ich im nächsten Mesozyklus und es läuft extrem gut. Ich merke, dass ich in jeder Übung Momentum aufbaue, dass ich auch trotz der neuen Geräte die relativen Intensitäten weitestgehend treffen kann, außer im Smith Machine Squat und in der Hack Squat. Das wird schwierig, da muss ich noch lernen, die relativen Intensitäten zu treffen. Aber ja, das werde ich auch schaffen. Das war im letzten Jahr, zu Anfang des letzten Jahres, auch ein Prozess mit der Beinpresse. Und ich denke auch, dass es gerade bei Quad-Übungen etwas anderes ist als bei zum Beispiel Brustübungen. So ist es meine Erfahrung, dass es einfach ekelhaft ist. Wenn ich einen Smith Machine Squat mache und in der ersten Wiederholung bin, dann denke ich, ich kann nur noch eine, aber dann mache ich da halt noch 11. Und ja, ist halt die Frage, kann ich, wenn ich dann noch 11 gemacht habe, noch weitere 11 machen? Und da bin ich gerade in diesem Lernprozess. Dann hatte ich ja letztes Mal erwähnt, dass ich mit dem Latzug nicht so ganz gut zurechtkomme, mit dem Setup. Und das hat mich ziemlich genervt gegen Ende des letzten Mesozyklus. Klar, ich bin neu in dem Gym, neu an dem Gerät und ein bisschen Zeit sollte man sich lassen. Und ich hatte auch einige Einheiten an dem Latzug, aber es hat mir einfach nicht gefallen und ich wusste, da werden früher oder später Probleme auftreten. Vielleicht nicht in einem Mesozyklus, sondern die darauf folgenden Mesozyklen. Und wenn mich das jedes Mal Progression kostet in diesem Lift, dann ist das scheiße. Und deswegen habe ich aktuell als einzigen vertikalen Zug Single-Arm-Pulldowns, die mir extrem gut gefallen, die ich auch in einem niedrigeren Wiederholungsbereich ausführen kann, weil man den Turm gut beladen kann. Warum mache ich überhaupt die Single-Arm-Pulldowns? Weil ich da in den vollen Stretch gehen kann und eine P-Contraction habe im Lat, was mir der Latzug nicht gewährt. Deswegen werde ich jetzt erstmal schauen, wie sich das entwickelt. Da würde mich mal mit deiner Meinung interessieren. Das wollte ich dich eigentlich offscreen fragen. Was hältst du davon, wenn man nur eine vertikale Übung macht für den Lat?
Also eigentlich jetzt so die Frage nach der Gewichtung vertikal-horizontaler Zugratio für den Latissimus, wie ich das einschätzen würde. Wenn man nur eine vertikale, ist schwierig. Würde ich auch wieder von der Biomechanik abhängig machen. Einfach aus dem Grunde heraus, dass das wieder so eine Sache, lange Arme, da es halt so Ruderbewegungen sind mit langen Armen für den Latissimus, wie soll ich das sagen, immer schwer eine Rep-Range zu finden oder auch bei der entsprechenden Übung die entsprechende Rep-Range zu finden, weil du halt immer dadurch lange Zeit in der Exzentrik hast, also pro Wiederholung. Und oftmals dadurch halt immer so die Kontraktion, ja, die Peak-Contraction, wie du es ja auch eben genannt hast, unter Umständen so ein bisschen leiden könnte. Ne? Also wie viele kriege ich halt zusammen, wie viel qualitative Arbeit kriege ich zusammen. Aber so wie ich so deine Physik sehe, würde ich auch sagen, dass du mit vielen horizontalen Zugmustern durchaus gut bedient sein wirst, ja.
Und dass du es nicht schlimm findest, wenn es weniger vertikale sind.
Richtig.
Okay.
Ja. Also Also ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Ich meine, es gab mal so vor 2-3 Jahren so eine Diskussion, da hat Manu Hanselmans hat mal einen Artikel gepostet, da hieß seine Seite noch Bayesian Bodybuilding, glaube ich. Und wenn ich mich recht entsinne, hat er damals ganz klar dazu tendiert, dass man für den Latissimus, ich will jetzt nichts Falsches sagen, dass Ruderbewegungen quasi sinnlos sind oder relativ fruchtlos sind und man doch vertikal ziehen sollte für maximale Lat, fürs beste Lat-Development. So. Und das fand ich damals schon sehr, sehr, das hat mich sehr, sehr irritiert damals. Ne? Also wenn natürlich jemand, der ein hohes Fachwissen hat, ein Experte ist, das sagt, dann ist das natürlich schon so, okay, was steckt dahinter halt so, ne? Aber dann mit der Erfahrung als Coach kriegt man halt ganz schnell heraus, ja, dass so eine allgemeine, so allgemeine Sachen rauszugeben auch ganz, ganz schwer ist. Weil, wie ich ja eben schon gesagt habe, da verschiedene Faktoren reinspielen. Und so eine Single-Arm-Sachen, wie du sie ja auch, wie du gesagt hast, finde ich, ich glaube, du programmst sie auch am Anfang, ne? Also ganz in den Start.
Ja, also allgemein, vielleicht für die Zuhörer erstmal, finde ich es sehr wichtig, sehr wichtig, unilaterale Übungen zu machen für den Lat, weil wir eben dann mit einer Lateralflexion arbeiten können. Ich habe sie früher am Ende geprogrammt, jetzt mache ich es am Anfang, weil ich besser in die Lateralflexion reinkomme, wenn ich nicht vorermüdet bin. Und im letzten Gym konnte ich nur an einem speziellen Turm Single Arm Pulldowns machen und den hatte ich halt voll und ich habe 20 Wiederholungen gemacht. Wenn ich da ohne Vorermüdung reingegangen wäre, da hätte ich da 50 Wiederholungen gemacht. Deswegen habe ich die damals auch am Ende gemacht. Ja, ich mache die am Anfang.
Um auch eine kleine Art Vorermüdung, aber dann halt auch eine bessere Aktivierung zu haben. Mind Muscle Connection genau, etablieren. Genau. Okay. Ja, also wenn man da ein geiles Setup hat vom Equipment, ich bin ja jetzt auch wieder im Fit One und da gibt es diese Live-Fitness-Seilzüge. Die glaube ich, da gibt es sogar einen, der hat links und rechts zwei verschiedene. Also man kann so ein bisschen, sogar die Line of Pull ist sogar ideal. Man muss nicht dieses, kennst du das, wenn du bei einem Latzug ziehst du ja von der Mitte zur Seite raus, wenn du sie einarmig machst, was ja eigentlich so von der Zuglinie nicht ideal ist. Du verlierst da immer so ein bisschen vom Winkel.
Ach so, her. Ich mache die Single Arm Pulldowns, mache ich auch nicht am Latzugturm.
Setzt du dich irgendwo davor, so im Schneidersitz?
Genau. Okay. Ja, nee, für Schneidersitz reicht die Mobility nicht aus. Okay. Ja, ich hock mich hin.
Okay.
So. Ja. Also, ja.
Sollte man mal bei Instagram zeigen. Sieht bestimmt interessant aus.
Ja, du hast verhindert, dass ich gerade was posten kann. Ich wollte gerade was posten.
Der Abend ist ja noch jung. Ich gucke nachher mal bei Instagram. Und dann, das ist halt, finde ich, auch sehr, sehr interessant, weil ich glaube, dass vielleicht der eine oder andere Zuhörer auch noch nicht so richtig weiß, was eine Lateralflexion ist und wofür das gut sein könnte. Und deswegen guckt ihr nachher bei Nils nach und oder zeitnah, wenn das.
Ich habe für heute nur Seitheben.
Ah, Mist.
Da war das Licht am Anabolsten.
Okay. Das Anabolslicht. Ja, was wollte ich noch sagen? Du hast ja gesagt, dass du dich.
Fitness.
Was denn? Live-Fitness? Ja, genau. Also da kann man sie auch wunderbar im Sitzen machen. Im vollen Stretch und allem drum und dran, was sehr, sehr cool ist. Mache ich eigentlich schon seit 3 Jahren immer als Aktivierung. Okay. Egal, wo ich bin, vor dem Rückentraining halt. So ein Dreiermuster, kreuz und quer und hoch und runter, einfach um so ein bisschen Aktivierung zu schaffen, weil ich immer noch glaube, dass meine Mind-Muscle-Connection für die Rückenmuskulatur mit am schwächsten ist von allen Muskelpartien, was sich auch ganz klar in meiner Rückenentwicklung zeigt, halt nicht im positiven Sinne manifestiert. Ist schon deutlich besser geworden, aber ich würde fast sogar sagen, selbst in den Quads habe ich eine bessere Mind-Muscle-Connection. Ja, von daher. Aber das ist alles auf dem Weg. Was ich sonst noch dazu sagen wollte, du hast ja gesagt, dass du die Hackenschmidt und die
Naja, es ist eine Hack-Squad, also es ist keine richtige Hackenschmidt.
Ja, okay, ich weiß, du hast mir das ja mal geschickt, die
ja.
Squad-Machine halt. Ja, ich weiß, was du meinst. Und zu den, wie hast du sie genannt? Smith-Machine-Squads. Kniebeugen an der Multipresse im Deutschen. Habe ich jetzt auch wieder im Programm und ich weiß genau, was du meinst mit, man muss erstmal dort wieder sich so eingrooven und ein Gefühl für, dafür kriegen, was die relative Intensität halt wirklich hergibt, wo sie steht. Und das ist so eine Sache, wo ich, das würde ich halt nochmal so ansprechen, wo ich wirklich auch jemand bin, der glaubt, dass man das über Wochen und Monate wieder ausprägt bei einer Übung und sich das immer näher an diesen Punkt kommt, wo man weiß, wo man wirklich steht. Ich weiß, ich habe sie ja im, weiß ich nicht, 2 oder 3 Mesozyklen zuletzt gemacht. Und da konnte ich mich am Ende so pushen, dass ich wirklich das sehr, sehr ziemlich genau getroffen habe. Also für meine Verhältnisse, wenn ich mir die Videos angeguckt habe. Da habe ich mich am Ende sogar verletzt, habe ich mir den unteren Rücken irgendwie schön zerschrotet. Und jetzt habe ich sie halt wieder drin und habe halt das Gefühl, dass ich mich nicht wirklich ausbelaste oder nicht die ersten 2 Einheiten nicht wirklich ausbelastet habe. Aber wie du schon schön gesagt hast, wenn ich noch 3, 4 Wiederholungen einfach rausgegrindet hätte, dann wäre ich halt so tot gewesen wahrscheinlich. Also so richtig tot, dass das Workout, alle Übungen danach wahrscheinlich stark gelitten hätten. Aber das ist wieder so eine Sache, das muss man rauskriegen. Also ich weiß genau, was du meinst.
Das muss ja eigentlich deine Quad-Übung sein, weil du da aufrecht beugen kannst, oder?
Also das ist meine Go-To-Quad-Übung gewesen. Bei mir besteht halt immer die Gefahr durch die langen Oberschenkel. Ich kann da aufrecht bleiben, also aufrechter als bei fast allen anderen Übungsvarianten, die mir einfallen würden. Aber durch das starre Gerüst der Multipresse, wenn ich diesen Sticking Point in den Quads hab. Kennst du das? Wenn du diesen Sticking Point hast, wo du sagst, schieb jetzt übers Knie, drück übers Knie, Quads, 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 und diesen Sticking Point hab, dann habe ich immer das Problem, dass meine Hüfte schnell gerne mal versucht, so ein bisschen nachzuschieben. Und das ist halt für meinen unteren Rücken immer sehr, sehr gefährlich. Ja, kennst du das, wenn du so eine Wiederholung hast, wo du merkst, okay, oh, Quads sind schon, oh, die sind richtig gut, und dann kommt so eine, wo du so ein bisschen, also schief wirst und der untere Rücken vielleicht so ein bisschen so sich unangenehm anfühlt? So, das passiert bei mir dann ab und zu.
Ich hab ja noch nicht zu Ende geredet. Ne? Da kommt ja noch
was. Da kommt ja, erzähl.
Gut, erstmal mit dem Schlechten. Ich habe dann jetzt in den letzten Wochen den Smith Machine Squat gemacht. Und in der letzten Einheit ist da auch eine Kleinigkeit passiert. Ich habe nämlich auch dort noch nicht, ich habe noch nicht die Fähigkeit, eine komplett gute Körperspannung über die Rep Range zu halten. Mhm. Und ich habe in den letzten Wiederholungen etwas Körperspannung eingebüßt und habe dann an der Stelle einen Schmerz empfunden, wo ich mir Ende des letzten Jahres den Trapez gezerrt habe. Ich weiß auch nicht, wie man sich bei einem Smith Machine Squat am Trapez eine leichte Zerrung holen kann. Auf jeden Fall hatte ich da ein bisschen Schiss, weil mich das damals, glaube ich, 4 Wochen gekostet hat. Aber da habe ich jetzt gar nichts mehr. Aber das war mir eine gute Lehre, dass ich in den nächsten Wochen penibel darauf achten werde. Und genau, das hatte ich schon letztes Mal gesagt. Die Chest-Supported T-Bar Row ist der absolute Wahnsinn und die ergänzt sich auch super mit einer Session, wo ich den RDL habe, der systemisch extrem ermüdend ist. Und ich kann aber bei der Chest-Supported T-Bar Row Balls to the Walls gehen, ohne mich abzuschießen und mit einer Vorermüdung. Und das ist extrem gut. Ich habe sie jetzt in all meinen Pull-Workouts drin, 2x Trap-dominant und 1x Lat-dominant. Ich mache sie jetzt schon länger Trap-dominant und da habe ich auch keine Probleme. Ich spüre extrem gut meine Traps. Wenn ich sie Lat-dominant mache, da fühle ich den Lat noch nicht so gut, aber das liegt einfach daran, dass ich sie noch nicht so oft gemacht habe. Aber ich bin absolut begeistert von dieser Maschine. Also das ist der Wahnsinn. Habe ich schon letztes Mal gesagt, werde ich nächstes Mal auch wieder sagen. Und das Einzige, was ich jetzt wahrscheinlich ändern werde zum nächsten Mesozyklus, ich mache auch eingedrehte Curls aktuell, aber die Kurzhanteln sind so etwas dicker in der Mitte. Ich weiß nicht, ob du so Kurzhanteln kennst. Ich denke, ja, das könnte ein Vorteil sein, wenn man Kurzhantel Bankdrücken macht, weil man dann einfach mehr Fläche hat. Mhm. Aber wenn ich etwas festhalten will mit meinen kleinen Händen und das Ding ist dicker, da kriege ich einen Krampf in den Händen. Und die Rep Range ist schon nicht so hoch und ich kriege trotzdem Schmerzen im Handgelenk, was ich früher nicht bekommen habe. Und das schränkt mich dann auch wieder ein in der Progression. Deswegen im nächsten Mesozyklus gibt es dann Hammer Curls 1x die Woche und den Rest mache ich nicht mit Kurzhanteln. Da überlege ich mir dann was anderes. Ja.
Ja, kenne ich. Also diese, die Hammers French Kurzhanteln, die sind halt, glaube ich, so gebaut. Die sind in der Mitte dicker und nach außen werden sie dünner. Was ich eigentlich immer ganz angenehm finde, weil ich habe jetzt keine großen Hände, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das definitiv auch nachteilig ist. Wenn das so ist. Und wenn du das halt schnell ausgemacht hast, kann man das ja auch entsprechend gleich anpassen in der Hinsicht. Ja.
Das Einzige, was im Moment irgendwie, ich weiß nicht, ob es gut läuft oder schlecht läuft, aber der ADL fühlt sich halt scheiße anstrengend an und er fühlt sich auch noch nicht so rund an wie in den Mesozyklen davor im alten Gym. Ich gehe mal davon aus, es liegt daran, dass ich auf einem anderen Untergrund stehe oder auf einem anderen Boden. Und das macht unterbewusst, glaube ich, schon was aus. Dann ist die Langhantel anders. Ich muss woanders anfassen. Das sieht visuell anders aus. Früher konnte ich blind an die Langhantel fassen, die Zughilfen drum machen und fertig. Und jetzt muss ich halt auf viel mehr Kleinigkeiten achten. Und ich habe das Gefühl, das wirft mich jedes Mal ein Prozent weg von einem guten Setup. Und am Ende merkst du das nun mal, weswegen sich der Lift halt im Moment etwas unrund anfühlt. Auch wenn ich die Rep-Range immer voll mache und die absoluten Intensitäten steigen, habe ich da trotzdem aktuell einfach nicht so ein Selbstbewusstsein in dem Lift wie jetzt in den Monaten davor. Aber ich denke, das wird sich dann auch mit der Zeit einfach rauskalibrieren.
Ja, also hast du das Gefühl, dass der gerade nicht so effizient ist, wie er schon mal war? Also er fühlt sich wahrscheinlich nicht so effizient an. Was halt aber auch immer so ein, aus meiner Sicht, immer so ein rotierender Prozess ist mit der Progression halt. Gerade bei schweren Lifts, bei den Grundübungen. Das ist selten so, dass es sich durchgängig smooth und super produktiv anfühlt. Das ist aus meiner Sicht, glaube ich, auch eine normale Variante. Und gerade mit so Griffsachen und Neuanpassungen habe ich ja jetzt auch wieder. Ich war ja, vor Corona war ich ja, glaube ich, eine Woche im Fit One. Und jetzt bin ich ja 3 Wochen wieder. Ja, ich glaube 3 oder 2,5 Wochen wieder in dem Gym. Und habe ich letztens auch bei Instagram gepostet. Also ich habe es wirklich genutzt, jetzt die Zeit, um mal ganz ruhig das Setup für diese ganzen neuen Maschinen zu finden und auch für Übungen zu finden, die wieder neu reinrotiert sind, ohne mich verrückt zu machen, verrückte Progression schon zu machen, obwohl ich sehr, sehr low eingestiegen bin mit den mit absoluten Intensitäten, weil ich wirklich gesagt habe, ich will wirklich das optimale Setup finden und gerade bei so Hammer-Strange-Maschinen ist es aus meiner Sicht ziemlich komplex, das ideale Setup zu finden. Man hat ganz oft eins, wo man sagt, okay, wenn ich den Sitz so einstelle, oh, das fühlt sich schon richtig gut an. Und dann probierst du es aber nochmal mit einer anderen Sitzeinstellung irgendwie, das nächste Mal oder aus Versehen beim Aufwärmen, oh, der ist noch viel besser. Kennst du das? Ah, der Stretch ist noch besser, oh, die Kontraktion ist noch besser. Weißt du, und das ist dann so eine Sache, wo ich dann lieber einmal Grund drin haben will und von da aus kann ich dann halt wirklich wieder richtig produktiv halt arbeiten, anstatt von Anfang an zu sagen, ich muss es jetzt schnell finden, das Setup, weil ich ja Progression machen muss. Das ist aus meiner Sicht immer eine Ungeduld, die sich nicht auszahlt. Setup ist da, ich möchte nicht sagen alles, weil das ist immer so, Setup ist alles, Umfeld ist alles. So, da, kennst du das? Ist so, wenn eins
Volumen alles ist doch alles, oder?
Ah, Volumen ist alles, stimmt. Intensity is everything. Alles ist alles. Das soweit dazu. Ja, und ich glaube, das ist auch, sonst ist bei mir, Diät läuft, die rennt quasi. Ich glaube, ich bin jetzt 3 Wochen, 3,5 Wochen in und ich bin von 93 Kilo auf heute lowest weigh in 88 Kilo runter, oh. Was schon rasant geht, eigentlich schon sehr, sehr rasant, wobei man natürlich wieder überlegen muss, was von den 93 Kilo halt erstmal an Wasser, Magen, Inhalt, Darmvolumen da alles rausgegangen ist, aber halt 5 Kilo von Top to End ist halt schon recht amtlich. Wobei man dazu auch sagen muss, dass ich wirklich nur 2250 Kalorien täglich konsumiere, was schon ziemlich wenig ist. Was ich so langsam auch merke, so langsam habe ich im Check-in auch mit Steve gesagt, so das erste Mal so ein bisschen, Food Focus ist so ganz langsam wieder am Horizont. Ich überlege ab und zu schon mal so, okay, wann gibt es die nächste Mahlzeit? Was ich halt gar nicht mehr kannte. Ne? Aber der Hunger ist halt immer noch null. Es ist eine ganz komische Situation. So,
der Appetit ist groß, aber der Hunger nicht. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Das ist ganz, ganz komisch. Aber da kann man halt produktiv noch weiterarbeiten. Das heißt, wir werden jetzt diese Gewichtsverlustrate auch nicht senken, weil halt alle anderen Faktoren halt positiv sind. Progression ist da im Gym, Ermüdung ist durchaus zu handeln und zu managen. Von daher, ja, bin ich eigentlich ganz zufrieden, dass es so schnell vorangeht. Weil das, ja, muss ja nicht ewig dauern.
Um da vielleicht kurz einzuhaken, ich gehe ja jetzt weitaus weniger Schritte, weil ich jetzt immer zum Gym fahre mit dem Auto und mein Hunger ist sehr, sehr nach unten gegangen und ich vermute auch meinen Kalorienverbrauch und das fühlt sich gerade sehr, sehr gut an. Also sollte mein Kalorienverbrauch signifikant gesunken sein, freut mich das sehr, weil ich doch, ich habe immer die 3800 Kalorien geschafft, aber es war halt trotzdem immer eine Herausforderung. Und das entlastet mich etwas, wenn ich jetzt sage ich mal, nur 3400 essen müsste. Darüber hatten wir auch letztes Mal geredet, wo wir gerade jetzt bei deiner Diät sind.
Ja, und ich glaube, das ist auch auf meiner Seite so, dass da passiert nichts außer Diäten gerade. Ansonsten habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, ne, dass ich immer noch so 50-50 fahre mit Home-Workouts und der Rest halt im Gym, sind immer noch 3 und 3.
Hast du, glaube ich, vorhin gepostet, oder?
Ja, habe ich vorhin gepostet, ganz einfach aus dem Grunde heraus, dass Personal Training jetzt so langsam wieder Fahrt aufnimmt. Was heißt Fahrt aufnimmt? Das Gym, wo ich Personal Training mache, wo ich halt auch eine horrende Miete zahle, da ist vorgegeben, dass beide eine Maske tragen müssen, also der Klient als auch der Personal Trainer. Was natürlich für die meisten Klienten einfach nicht praktikabel ist, weil du kannst mit den Leuten nicht progressiv trainieren, wenn sie eine Maske tragen. Irgendwie kannst du mit denen gar nichts machen halt so, ne? Einige machen es halt, da rutscht die Maske dann ab und zu auch mal ein bisschen runter und ich trage sie dann halt. Aber es ist halt noch nicht wieder so ganz alles. Dieser Roboter-Lifestyle, den kann ich halt noch nicht wieder führen. Das ist etwas, was mich im Moment so ein bisschen stresst. Weißt du, also früher hatte ich es halt so, ich wusste genau an jedem Wochentag, wann ich was mache. Außer Podcast-Recordings. Die habe ich halt in Zeitfenster reingeschoben, die ich dafür halt vorgesehen habe. Ansonsten wusste ich genau immer, wann ich welche Termine habe. Und das ist jetzt halt immer noch nicht so wirklich der Fall. Und mir ist halt aufgefallen, wie viel Zeit es mich kostet, ins Gym zu fahren. Also das Gym, wo ich Personal Training mache und das Gym, wo ich selber trainiere, sind halt zwei verschiedene. Das heißt, ich fahre immer extra in ein anderes Gym, um dort zu trainieren. Also ganz bewusst auch. Und das kostet halt enorm viel Zeit. Das habe ich halt jetzt während Corona gemerkt, wie viel Zeit ich habe, wenn ich diese Wege halt nicht machen muss halt, ne? Und das ist schon enorm.
Wie lange fährst du immer hin und zurück?
Ist gar nicht weit. Ich würde sagen, eine Viertelstunde. Eine Richtung.
In Summe?
Nee, so, eine Richtung. Eine Richtung. Ist jetzt nicht so viel, eine halbe Stunde hin und zurück. Aber du musst natürlich noch ins Gym reinlaufen. Wahrscheinlich sind es eher 20, 25 Minuten, bist du halt. In Relation zu dem, was, wenn du zu Hause einfach bist, wo ich hier sitze und einfach nach hinten gehe und meine Bank aufbaue und mich ein bisschen akklimatisiere und dann Feuer gebe. Aber mein Ziel ist es trotzdem, ab dem nächsten Mesozyklus maximal noch eine Einheit zu Hause zu machen. Einfach weil das neue Gym Fit One ist einfach super ausgestattet. Und selbst jetzt zu Corona-Zeiten so weitläufig, dass ja, da kann man einfach eher wie ein Bodybuilder trainieren als hier bei mir in meinem Office hier oben. Das ist einfach, macht einfach deutlich, deutlich mehr Spaß und die Zeit
wird nicht mehr wert. Wenn ich mich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halte, was natürlich nie passiert, dann brauche ich 5 Minuten hin. Das ist echt super bei mir, muss ich sagen.
Bestes Leben, das will man mehr. Ja, ich glaube, das ist so. Sonst noch was zu erwähnen? Ansonsten, ich trainiere jetzt 6 Tage die Woche, habe ich ja, glaube ich, letztes Mal auch gesagt. Ne? Ist bei mir mal so Präferenz, wenn ich diete, dass ich lieber täglich ein bisschen trainiere. Fühle ich mich einfach besser und ich kann das auch irgendwie von der Regeneration besser steuern ein bisschen. Und da ist halt immer das Tückische, wenn du mal eine Einheit nicht machen kannst. Zum Beispiel war jetzt letzte Woche Julias Geburtstag und da hatte ich dann halt noch was zu arbeiten und habe die Einheit dann weggelassen, einfach weil es Wichtigeres gab. Und wenn du halt bei einem Sechser-Split, also 6 Trainingstagen hinterherhängst, dann bist du halt latent gestresst, weil du kannst es halt nicht aufholen. Also 7 Tage durchtrainieren ist halt auch keine Option ohne Rest-Day. Das heißt, ich bin jetzt immer einen Tag hinterher, was mich früher immer wahnsinnig gemacht hätte, weil so perfektionistisch und ich muss das aufholen und so. Jetzt geht der Mesozyklus halt einen Tag länger am Ende des Tages, was jetzt auch nicht weiter schlimm ist. Aber das
bei mir würde das tatsächlich zu Problemen führen, weil ich die RDL-Sessions fest an festen Wochentagen haben will, weil das sehr wichtig ist für mich wegen Ermüdungsmanagement. Und wenn sich das dann verschieben würde, wird das wahrscheinlich bei mir zu Problemen führen.
Ja, wenn man da, ja, doch, kann ich mir vorstellen, je nachdem, was man für einen Alltag hat, was man sonst noch machen muss, jobtechnisch noch machen muss, kann das definitiv ein Faktor sein. Von daher würde ich auch, sobald ich wieder Improvements machen möchte, definitiv wieder auf, wahrscheinlich wieder auf 5 Tage wechseln. Es ist immer so ein Hin und Her. Ich glaube, da ist auch eine Frage dabei, die da vielleicht gleich mit einspielt, ob man 2-mal am Tag trainieren sollte. Ob man nicht ab einem gewissen Leistungsstand oder an einem gewissen Punkt vielleicht sogar 6 Tage besser funktionieren, rein vom Trainingsvolumen und vom Regenerationsmanagement. Wobei man dann wieder betrachten muss, ob es den Menschen da nicht stresst, mich wieder stressen würde in meinen sonstigen Zielen halt, ne? Also 6 Tage Training, also, ja, hätte ich Bock drauf, aber es kostet halt schon viel Zeit.
Ich habe ja sehr, sehr lange 5 Trainingstage die Woche gehabt und habe ja jetzt auch 6 Tage und ich habe das nur aus dem Grund gemacht, damit ich das Volumen besser aufteilen kann. Und so habe ich auch mal Sessions, wo ich schon hohe relative Intensitäten fahre, aber einfach nicht so viele Sätze weghauen muss. Und das ist psychologisch für mich sehr wertvoll, weil wenn ich in eine Session gehe, wo ich weiß, dass ich 30 Sätze machen muss, das ist schon harter Tobak. Also, aber ich glaube, es ist auch harter Tobak, 6 Tage die Woche ins Gym zu gehen. Und ich habe jetzt nicht so viele, ich habe schon Verpflichtungen anderen Personen gegenüber, aber du hast zum Beispiel eine Beziehung. Ich habe keine. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied. Ja. Und es wird wahrscheinlich gar nicht so viel ausmachen, was meine Hypertrophie am Ende angeht, aber es ist aktuell psychisch für mich einfacher. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Beziehung hätte, wäre es wahrscheinlich psychisch für mich einfacher, 5 Tage die Woche ins Gym zu gehen, statt einmal die Woche ein Gespräch darüber zu führen, warum ich 6 Tage die Woche ins Gym gehe.
Ja, das stimmt. Kann ich dir nur zustimmen, dass diese Diskussion gibt's. Bei mir nicht mehr. Dafür kennen wir uns auch schon zu lang, Julia und ich. Aber das ist halt auch immer so eine Sache. Gut, wollen wir ein paar Fragen raushauen? Aber wir müssen ja heute ein bisschen kürzer machen.
Ich stelle dir mal die erste. Ja. Moin Arne, ich nehme zurzeit mein Programming selbst in die Hand und habe ein wenig mit Intensitätstechniken rumgespielt. Erstens, um einiges an Zeit zu sparen, wenn man davon ausgeht, wie Dante, kennst du den?
Dante Trudeau, ja, kenne ich.
Meint das, mache ich mich gerade lächerlich, weil ich gerade nicht weiß, wer das ist?
Kann man kennen, muss man nicht kennen.
Dass ein Rest-Pause-Set in etwa 3-4 Straight-Sets entspricht. Und zweitens macht es mir persönlich echt Spaß. Unter welchen Bedingungen programmst du solche Techniken wie Widowmaker, Myo-Reps, Rest-Pause-Sets, Drop-Sets, Partials, wenn du diese überhaupt nutzt? Macht es eher Sinn für kleinere Muskelgruppen? Geführte Übungen, geringes Verletzungsrisiko, schwächere Muskelgruppen? Mit freundlichen Grüßen, Noah.
Noah, vielen Dank für diese interessante Frage. Und auch wichtige Frage. Also für alle, die ihn nicht kennen, Dante Trudell ist ein, ich würde fast sagen, ein Urgestein im Bodybuilding in den Staaten. Ich glaube nicht, dass ihn jeder kennt, oder man muss ihn, glaube ich, auch nicht kennen. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn kenne. Ich kenne ihn einfach, sein Instagram-Account. Um das mal so peu à peu abzuarbeiten. Also die Aussage, dass ein Rest-Pause-Set in etwa 3-4 Straight-Sets entsprechen kann, dem Dante Trudell gebe ich da definitiv recht, wenn du so trainieren kannst wie er. Also man muss ihn sich vorstellen, halt wirklich eine Riesenkante, das Intensitätsmonster schlechthin. Der trainiert, glaube ich, gefühlt schon 30 Jahre oder länger. Also er Bewegungskompetenz Level 5 Millionen, Ja, er ist saustark und dann ist natürlich ein Rest-Pause-Set gleichzusetzen mit 3-4 Straight-Sets. Wenn ich jetzt aber jemanden nehme, der ein Intermediate ist oder vielleicht auch ein fortgeschrittener Intermediate, für den würde ich das nicht unterschreiben, dass er mit einem Rest-Pause-Set 3-4 Straight-Sets die gleiche Arbeit hinbekommt. Ja, da würde ich dann wahrscheinlich sagen, ein Rest-Pause-Set vielleicht 1-2 Straight-Sets, je nachdem, wie stark derjenige ist und was er halt wirklich an Effektivität in eine Wiederholung reinbekommt. Das schon. Das mal so vorab gesagt. Also ich würde das für wenige Leute so sofort so übernehmen. Halt für jemanden, der so fortgeschritten ist, ja. Und was war die weitere Frage? Ob ich das programme? Ich programme solche Intensitätstechniken nicht sehr, sehr oft. Mit MyoRaps arbeite ich, glaube ich, schon lange sehr, sehr gerne hin und wieder, wenn zum Beispiel auch metaboler Stress so ein bisschen der Akzentfaktor in diesem Mesozyklus ist, durchaus. Und wenn natürlich die Klienten zeitlich so ein bisschen begrenzt sind und diese Muskelpartien vielleicht auch nicht im Fokus stehen, ne? Weil er auch gefragt hatte, bei schwächeren Muskelgruppen, ganz klar, ich würde wahrscheinlich sowas wie MyoRaps eher bei Muskelpartien ansetzen, die man nicht maximal verbessern will. Wo man sagt, man will vielleicht ein bisschen stetigen Progress haben, aber es sollte nicht im Fokus stehen. Das glaube ich nicht, dass du da bessere Ergebnisse produzierst als mit Straight Sets. Ich glaube, dass Straight Sets von der Produktivität der Goldstandard sind im Hypertrophie-Training. Also das sollte aus meiner Sicht den Großteil der Arbeit ausmachen. Diese Intensitätstechniken, Rest Pause, MyRap, das würde ich halt alles in die gleiche Kategorie stellen. Dropsets würde ich vielleicht noch mal anders einkategorisieren. Nutze ich so gut wie nie. Nee, programme ich gar nicht. Habe ich auch ewig nicht geprogrammt. Was nicht heißt, dass es schlecht ist. Dropsets lassen sich halt nur sehr, sehr schlecht messen. Oder die Messbarkeit ist Katastrophe. Dropsets kann man, wenn man will, kann man sie halt vielleicht in der letzten Trainingswoche machen, um halt wirklich dieses vermeintliche Overreaching zu produzieren. Partials nutze ich auch nicht. Und Widowmaker weiß ich gerade gar nicht mehr, was das ist. Ich glaube, das ist auch so eine Intensitätstechnik, wo du ganz viele Wiederholungen aneinander reißt. Ich weiß es halt aber nicht ganz genau. Und wenn man sowas nutzt, definitiv für kleinere Muskelpartien, Isolationsübungen. Bei größeren Übungen sehe ich da wenig Sinnhaftigkeit, einfach in der Relation von Risiko zu Outcome, was man rauskriegt. So. Das dazu. So, was haben wir denn noch? Wann merke ich, dass ich Momentum im Aufbau verliere? Finde ich auch eine gute Frage.
Das ist eine gute Frage. Wenn du, ich würde es nicht allgemein betrachten, wenn ich die Frage beantworten will. Ich würde mir die Übungen anschauen, die du im Programming hast und evaluieren, wie lief die Vergangenheit, wie war die Progression in den Übungen, wie ist die Bewegungskompetenz. Und wenn du dann langsam an eine Stagnation kommst und sich das Ganze dreht, dann wirst du das merken. Wenn du Selbstvertrauen in einem Lift verlierst, wenn du, wie zum Beispiel ich im letzten Jahr, am Ende in der Bench nicht mehr gut performt hast, weil du zum Beispiel gebounced hast, weil du nur noch eine Zahl gesehen hast, die du erreichen wolltest, dann verlierst du Momentum. Es ist aber auch sehr schwer zu beantworten, weil ich finde, Momentum ist nichts, was man quantifizieren kann. Das ist eher für mich ein Gefühl, dass ich im Gym bin und ich weiß, es läuft einfach. Ich habe Selbstvertrauen, ich weiß, die nächsten Mesozyklen, da wird abgerissen, da wird Progression gemacht und es gibt keine Alternative dazu. Und diese Meinung habe ich in dem Moment zu 100%. Das kann ich aber nicht quantifizieren. Ich kann nicht auf eine Tafel mein Programming aufschreiben und sagen, so, das ist jetzt Momentum. Deswegen, so wie es ein Gefühl ist, dass man Momentum hat, so hat man das, denke ich, auch im Gefühl, wenn es eben nicht da ist. Und ich bin mir auch unsicher, ob das dann bei jedem gleich ist. Deswegen glaube ich, wenn du ein erfahrener Lifter bist, dann wirst du das schon merken, Und das wäre so meine Antwort darauf.
Ja, finde ich gut, dass du das sagst, dass das sich schwer quantifizieren lässt. Da müsste man dann halt überlegen, wie der Fragensteller sein aktuelles Training gestaltet oder woran er Progression festmacht, ne? Und ob er Momentum halt an Progression festmacht in Form von Progression im Training, in Form von Progression auf der Waage, in Form von einfach auch Form-Updates, wie er sich im Spiegel betrachtet. Und ich glaube, eine Mischung aus all diesen Faktoren, wie du schon gesagt hast, die werden halt mit Erfahrung immer weiter kommen, so zu dem Punkt, wo du merkst, okay, ich bin in diesem Flow, es geht in die richtige Richtung, es wird vielleicht mal ein bisschen langsamer, aber dieses komplett Verlieren des Momentums, das ist etwas, wo man natürlich, was mir als erstes im Kopf kommt, ist natürlich ganz klar, wenn diese Adaptionswiderstände, die man so kennt, halt vermehrt auftauchen halt. Ne? Der Hunger ist im Keller, man kriegt seine Kalorien nicht rein, man hat enorm zu kämpfen damit, Motivation fürs Training ist schon sehr, sehr, sehr gering. Man ist eigentlich wirklich nur noch am schon seit Wochen oder eher seit Monaten am Kämpfen, dann wirst du sicherlich Momentum verlieren und dann sollte man halt überlegen, ob es nicht Sinn macht, durch eine gewisse aktive Pause wieder überhaupt Momentum möglich zu machen halt. Ne? Das wäre so ein Moment, wo man darüber nachdenken sollte.
Ja. Nächste Frage. Eure Erfahrung zwischen Muskelgruppen durchtrainieren in einer Session oder Muskelgruppen zu alternieren, sprich Bench, Pull-Ups, Flies, Row oder dann halt Bench, Flies, Pull, und also du weißt, was ich meine.
Ja, hatten wir die nicht letztes
die
Mal
hatten
auch
wir
schon?
Letzten,
hatten wir letztes Mal auch, ne? Ich glaube, ich habe die Fragen nicht geresettet.
Ich glaube aber, diese Frage ist anders gestellt, weil letztes Mal wurden keine Beispielübungen genannt.
Okay, was war unsere Antwort?
Ich hatte damals, glaube ich, gesagt, ne? Ja, ich glaube, du warst eher jemand, der gerne alterniert. Und ich hatte dann hinzugefügt, dass ich es, wenn wir über die Brust und den Rücken reden, wenn es zum Beispiel ein Upper-Lower-Split ist, ich es nicht so gerne mache, weil wenn ich erst eine Rückenübung mache, die Schulterblatt-Retraktion und Depression dann nicht mehr ganz so gut funktioniert und eventuell etwas Krafteinbußen im Bankdrücken auftreten oder allgemein in Push-Movements. Ich glaube, dass wir uns da ein bisschen unterscheiden. Mhm. Und das war unser Fazit dann.
Ja. Obwohl, ich glaube, wenn ich mir so alle meine Programmings vor Augen rufe, ist es auch eher selten, dass ich das mache ich es meistens eher so, dass wenn der Klient sagt, er macht es so selber gerne lieber, die Präferenz ist so, ne? Dass er sagt, er ist da einfach produktiver, dann ich glaube, dass es beides gibt sich nicht viel. Das ist nicht der Regelwert.
Ich habe noch eine gute Wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen würde ich noch eine machen, die ich gut fand. Hip Thrust besser im Po spüren. 90 Grad Winkel ist vorhanden bei Füßen. Da würde ich erst einmal mir die Rep Range ansehen. Es könnte auch sein, dass du die mit einer Rep Range von 5 bis 10 machst und wenn du deine Hüfte gestreckt hast, also wenn du am obersten Punkt bist, dass du diese Bewegung oder diesen Punkt quasi abfälscht, weil du so viel Gewicht benutzt in einer niedrigen Rep Range. Weswegen ich es eventuell dann in einer höheren Rep-Range machen würde, inklusive einer Pause am obersten Punkt. Ich denke, dass dir das helfen könnte. Dann würdest du die Übungsreihenfolge auch noch mit beachten?
Bei einem Hip-Thrust, ob man die spürt, würde ich, glaube ich, nicht so in den Vordergrund stellen.
Ich glaube auch, dass die Übung, wenn man sie richtig macht, in einem Wiederholungsbereich von, sagen wir mal, 10 bis 15 mit einer Pause, systemisch doch sehr anstrengend ist. Mhm. Weswegen ich sie auch gerne eher am Ende programme. Also ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn man Hip Thrust direkt am Anfang einer Session macht, weil man diese Session dann sabotiert. Mhm. Weswegen ich sie dann zum Beispiel gerne am Ende mache. Jetzt schweifen wir etwas ab, ich würde. Eben.
Also Hip Thrust sind ja jetzt auch nicht die spezifischste Bodybuilding-Übung, es sei denn, du brauchst halt richtig muss halt richtig mit den Glutes aufholen. Also meine Tipps rein jetzt so aus dem Coaching heraus, aus dem Personal Training heraus. Also wenn der Winkel im Fuß sozusagen passt, also wenn wir da den idealen Winkel haben, das hat sie ja geschrieben, dann sind noch so typische Optimierungsquellen, die Überstreckung in der Hüfte vermeiden. Was ich auch sehr oft sehe, also dass wirklich dieses Überstrecken passiert, ne, dass man so schon überstreckt und dann diese Peak Contraction quasi schon übergeht, dass der Gesäßmuskel da der wird da quasi ausgehebelt in dem Moment. Er kommt nicht in diese Peak Contraction. Das heißt, diese Peak Contraction in der Gesäßmuskulatur, wenn man sich den Hip Thrust von der Seite ansieht, dann sieht es eigentlich so aus, als wenn der Oberschenkel noch gar nicht gerade ist, also noch nicht parallel zum Oberkörper, und auch der untere Bauchbereich auch noch leicht schräg nach unten zeigt. Man hat quasi nicht diesen Lockout, den man in einem zum Beispiel RDL hat, wo man komplett gerade steht, dann die Hüfte komplett gestreckt hat. Das ist halt im Hip Thrust halt aus meiner Sicht anders. Und man sollte halt den Blickwinkel aus meiner Sicht immer nach vorne oben halten, damit man halt nicht im Brustkorb einrundet und das zu klein wird im Brustkorb und dann auch diese Peak Contraction vielleicht nicht hinbekommt. Das wäre noch einfach so meine Ideen dazu, was technisch einfach fehlen könnte oder was man noch optimieren könnte. Und vielleicht, was mir da noch einfällt, falls die Knie leicht nach innen kollabieren, auch die eher nach außen spannen. Das könnte auch noch mal helfen. Ja. So, eine schaffen wir noch. Eine schaffen wir noch. warte mal, ich guck mal kurz, welche ist gut für alle Zuhörer. Wir nehmen mal die Warm-up für Top- und Back-Off-Sets. Erst Warm-up, dann Top, dann Back-Off. Extrem viel Sätze, oder? Fragezeichen von Rockabella Fitness. Finde ich halt eine gute Frage, weil das ganz oft oder da sollte man sich ganz oft drüber bewusst sein, dass man Top- und Down-Sets oder Top- und Back-Off-Sets sind ja ein adäquates Mittel, um möglichst viel, ja, wie soll ich sagen, möglichst viel absolute Intensität reinzubekommen im Top-Set und dann auch in den Down-Sets. Aber das ist natürlich immer ein Faktor hat, sich aufzuwärmen, wie sie ja auch geschrieben hat. Ne? Das ist immer ein Kostenfaktor, der da entsteht. Es sei denn, und das ist, glaube ich, auch ganz interessant, weil du es auch vorhin gesagt hast, es sei denn, man hat vorher zum Beispiel eine akklimatisierende Übung, die diese Muskelpartien schon auch fordert. Ja? Also nicht ein Aktivierungsset, so wie ich es mache vom Rückentraining, sondern, keine Ahnung, du machst halt vorne Kniebeuge, Leg Extensions. Oder von einem RDL ein Beinbeuger sitzend oder liegend. Ne? Dann wirst du nicht so viele Warm-up-Sets brauchen, also trotzdem immer noch, um halt dich zu akklimatisieren, aber vielleicht einen Ticken weniger. Aber es ist halt immer ein Kostenfaktor. Und das Akklimatisieren ist aus meiner Sicht auch immer eine Sache, die individuell ist. Ich kenne Klienten, die brauchen extrem viele Zwischenschritte bis zu ihrem Topgewicht. Ich kenne aber auch Leute, die wirklich, weiß ich nicht, vielleicht zwei oder drei akklimatisierende Sätze mit wenig Wiederholung brauchen und dann feuern können. Was sagst du dazu?
Ja, ich glaube, das hängt einerseits, wie du schon gesagt hast, damit zusammen, an welchem Punkt die Übung ist in dem Workout. Wenn sie ganz am Anfang ist, wirst du mehr Aufwärmsätze brauchen, weil du noch gar nicht aufgewärmt bist. Wirst du dann zu viel Ermüdung akkumulieren für die darauffolgenden Übungen? Ich denke nicht, weil du für die darauffolgenden Übungen eben nicht mehr so viele Aufwärmsätze brauchst, weil du schon akklimatisiert bist, wie du das gerade gesagt hast. Dann denke ich, hängt das auch damit zusammen, wie fortgeschritten der Athlet ist. Wenn du zum Beispiel ein Arbeitsgewicht von 140 Kilo auf der Bench hast, wirst du mehr Aufwärmsätze benötigen als eventuell bei 80 Kilo. Und dann ist das, glaube ich, auch noch individuell sehr unterschiedlich. Ich weiß zum Beispiel, dass wenn ich benche, ich brauche eine bestimmte Anzahl an Aufwärmsätzen, um auch ein gewisses Selbstbewusstsein in der Übung zu haben. Bei anderen Übungen ist es wiederum anders. Aber ich glaube, wenn man da was Allgemeines zu formulieren will, Übungen, die du am Anfang einer Session hast, werden mehr Aufwärmsätze benötigen, die darauffolgenden eher weniger, wenn wir von gleichen Muskelgruppen reden. Mhm. Und dann wird man da, denke ich, auch nicht viel Energie verschwenden, wenn man sich zu Beginn der Session adäquat aufgewärmt hat.
Ja. Was mir da halt noch zu einfällt, man sollte sich vorher halt wirklich darüber bewusst sein oder sich bewusst machen, ob es schon für einen von Nöten ist oder sinnig ist, mit Top- und Back-Off-Sets. Top- und Down-Sets ist immer so meine Sprache gebracht. Top- und
Down-Sets. Das wollte ich jetzt nicht ansprechen, dann hätten wir noch viel länger geredet.
Also, so viel Zeit muss sein. Aus meiner Sicht musst du halt schon relativ fortgeschritten sein oder einen gewissen Grad an Fortgeschrittenheit haben, damit das für dich überhaupt sinnig ist, nicht rein mit Straight Sets zu arbeiten. Das sollte man sich vielleicht auch vorher fragen. Ja, komm, eine hauen wir noch raus.
Okay.
Hier noch nicht. Such dir eine aus.
Auswärts essen und Macros eyeballen, in Fett, Kohlenhydrate, Protein zerlegen oder Vergleichsprodukte in App zum Beispiel.
Alright. Also da würde ich erstmal, ich kann ja mal sagen, wie ich es machen würde mittlerweile. Also ich bin schon klar immer jemand gewesen, der lieber ja, sich selbst ausgerechnet hat, ungefähr die Makros ausgerechnet hat und die dann in MyFitnessPal einfach über den Makro-Hack, ja, Carbs, Fett und Protein einfach eingegeben hat. Weil Vergleichsprodukte birgen halt immer die Wahrscheinlichkeit, dass man sehr, sehr daneben liegt, weil Produkte halt so komplett auseinandergehen können. Und dann sucht man halt, keine Ahnung, Tiefkühlpizza, Pizza Hawaii, und dann ist da halt irgendein Hersteller, den hat man noch nie gesehen oder noch nie gehört, und das kann halt schon sehr, sehr eine große Diskrepanz sein, so gerade bei den Fetten so. Ab und zu hat man da einen Treffer, weil wenn man das Produkt halt kennt oder das Vergleichsprodukt kennt. Aber ich würde beim Auswärtsessen wahrscheinlich immer auf mein eigenes, auf meinen Erfahrungswert ja, zurückgreifen und wahrscheinlich die Makros selber wählen.
Ja. Okay, ich mache das so, wenn ich im Aufbau bin, dann ist es für mich nicht so schlimm, wenn ich eine Methode in dem Moment benutze, die eine hohe Fehleranfälligkeit hat, weil ich nun mal im Aufbau bin. Im schlimmsten Fall esse ich zu viel und das ist nicht schlimm bei mir. In der Diät esse ich nicht so oft auswärts. Und wenn ich auswärts esse, dann versuche ich immer in einem Restaurant zu essen, wo ich das genau tracken kann. Ich kann das beim Sushi essen, kann ich das relativ gut tracken. Deswegen gehe ich gerne Sushi essen, wenn ich in der Diät bin. Aber was ich nicht tracken könnte, wäre zum Beispiel, wenn ich zu einem Griechen gehe und ich überbackenes Gyros esse. Also da sollte man sich vorher Gedanken machen, wo man hingeht. Auch nicht wieder schwarz-weiß denken, dass diese eine Methode dann bei allen Restaurants Anwendung finden kann, sondern sucht euch dann in diesen Momenten eher Restaurants, wo ihr die Makros besser treffen könnt, wo die Fehleranfälligkeit geringer ist. Und wenn ihr im Aufbau seid und die Gefahr läuft, dass ihr zu viel esst, würde ich mir nicht so einen großen Kopf darum machen, wenn ihr nicht gerade einen extrem niedrigen Kalorienverbrauch habt und es in Zukunft sehr schwer wird, das Fett wieder loszuwerden.
Ja. Da kann ich ja so ein bisschen mal Aufklärung betreiben. Das ist ein Klient von mir, Stefan, schöne Grüße an dich. Der Stefan ist halt sehr, sehr viel auf Reisen um die Welt und das heißt, er ist halt sehr, sehr viel am Auswärtsessen. Und von daher, du hast, glaube ich, die besten Skills, was Eyeballen angeht. Von daher, mach dir keine Gedanken. Das hast du drauf. Ich glaube,
dieses Eyeballen, dass man sagt, gut, das hat jetzt 1000 Kalorien, das ist auch so ein Erfahrungsskill, ja, den man über die Jahre entwickelt.
Auf jeden Fall, also von daher. Gut, ja, muss reichen für heute. Doch noch 52 Minuten geworden. Mein Telefonat ist jetzt ein bisschen nach hinten verschoben. Sorry an die Person. Nils, hat wieder Spaß gemacht. Was müssen wir am Ende immer noch erwähnen? Natürlich screenshotten, posten, OneRM Hammer Curl Hashtag, ne? War das mal. Mhm. Und nur Eis macht Fleisch hatten wir ja auch noch aus Erkuren. Ne? Für alle, die jetzt bis zum Ende zugehört haben. Und ja, verfolgt Nils bei Instagram. Er wird sich jetzt in seiner Trainingsumgebung preisgeben. Dann seht ihr, wie er aussieht und was er so macht. Ich bin selbst
gespannt. Da seht ihr die 60 Kilo Körpergewicht.
Ach, du bist auch so ein 60 Kilo Kinderkörperathlet.
Sagt man das so?
Habe ich letztens in so einem Hate-Post gesehen, dass alle jetzt Online-Coaches sind und dass sie ja alle immer nur so 60 Kilo Kinderkörper-Coaches wären, die ja gar keine.
Wir sind nah beieinander, was das Körpergewicht angeht. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 83 Kilo.
Ja, siehst du. Also, Leute, macht euch ein Bild vom Nils. Der hat schon ein paar Muskeln draufgepackt. Er will ja auch Mr. Olympia werden, von daher.
Kleiner Weg. Bei der INBA. Das geht aber leider nicht als Deutscher. Ich glaube, darüber sollten wir jetzt nicht noch weiter reden.
Nee. Wir müssen jetzt hier leider Schluss machen. Danke an alle Zuhörer. Wie immer, iTunes-Bewertung gerne dalassen, bei Spotify abonnieren und so weiter und so fort. Freuen wir uns und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.